Hattiesburg, Mississippi. Ein warmer Frühlingstag und vor der neuen Volleyballhalle der University of South Mississippi flattern bunte Fahnen im leichten Wind. Eine der Fahnen ziert das Gesicht eines US-Sporthelden, Brett Favre, NFL-Quarterback-Legende, die legendäre Nummer 4 der Green Bay Packers und Absolvent der Uni. Und der steht jetzt mittendrin in der neuen Halle und wird frenetisch gefeiert. Umringt von Kamerateams, bewundernden Blicken, Mikrofonen. Denn Brett Favre hat dieses neue, moderne, großzügige und vor allem auch sündhaft teure Volleyballzentrum möglich gemacht. Gleichzeitig, wenige Straßen entfernt, eine Frau sitzt in der Sozialbehörde von Hattiesburg. Sie füllt ein Formular aus, ist verzweifelt, denn sie braucht Hilfe, Windeln, Essen für ihr Baby, eine Chance. Sie beantragt TANF, Temporary Assistance for Needy Families. Aber die Sachbearbeiterin schüttelt nur den Kopf. Die Mittel sind ausgeschöpft, sagt sie. Sie können nichts tun. Was beide nicht wissen, der Grund dafür, ist der millionenschwere Brett Favre. Ein Teil dieses Geldes steckt nämlich längst in Beton, in Wänden, Flutlicht, Parkett, in einer Halle, die seinen Namen trägt. Nicht wegen eines Fehlers, sondern als kalkulierter Machtmissbrauch. Ein riesiger Skandal, in dem Favre mittendrin steckt, aber bei weitem nicht der einzige.
Er nutzte Menschen aus, die ums Überleben kämpften.
Brett Favre soll in mehrere Fälle von millionenschweren Sozialbetrug verwickelt sein und dazu noch in einem Fall von sexueller Belästigung.
Ein Superstar auf dem Level von Brett kommt mit ziemlich viel davon.
Wie kann ein einzelner Mann gleich in drei so schwerwiegende Skandale verwickelt sein und trotzdem unantastbar scheinen? Was passiert, wenn Ruhm größer ist als Kontrolle? Und was sagt das über ein System, das vorgibt zu helfen, aber in Wahrheit nur denjenigen schützt, der sich ohnehin schon alles nehmen kann?
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Was stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport gegen Football-Legende Brett Favre. Und der ist nicht nur in ein, nicht in zwei, sondern in gleich drei strafrechtlich relevante Fälle verwickelt, die unter anderem auch schon Stoff für eine sehenswerte Netflix-Doku sind, aus der wir für den Podcast einige O-Töne zitieren werden. Link zur Doku findet ihr natürlich in den Shownotes. Und in denen findet ihr auch den Link zu unserem Instagram-Kanal. Dort könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Tatort-Sport heißen wir da. Dort kriegt ihr Zusatzinfos zu unseren Folgen. Es geht in diesem Fall, in dem von Brett Favre, um Sozialbetrug in Millionenhöhe, um sexuelle Belästigung und um ein nie zugelassenes Medikament zur Behandlung von Gehirnerschütterung, für das Brett Favre auch staatliche Subventionen kassieren wollte. Skandale, die sogar bis ins Weiße Haus reichen und die eines gemeinsam haben: Machtmissbrauch im Schutz der Öffentlichkeit. In einem System, das vorgibt, Menschen zu helfen, aber stattdessen nur die schützt, die sowieso schon alles haben, weil es nicht fragt, ob etwas falsch war oder ist, sondern nur, ob es sich vertuschen lässt. Kiln, Mississippi, eine richtige Kleinstadt, fast noch ein Dorf. Gerade mal 2000 Einwohner, eine Tankstelle, Trailerparks, aber natürlich gleich ein paar Kirchen und eine Highschool, die Football sehr ernst nimmt, weil es sonst hier eben nicht wirklich viel gibt. Das ist die Gegend, aus der Brett Favre stammt. Die Gegend, die ihn geprägt hat und natürlich auch sein Image. Er sei einer von den Echten. Das hat er später immer wieder betont. Einer, der sich hocharbeiten musste und es am Ende auch geschafft hat. Einer, der immer wusste, was harte Arbeit bedeutet und der natürlich auch die Bibel kennt und gelernt hat, was es heißt, ganz wenig zu haben. Wobei Brett Favre nie von ganz unten gekommen ist. Der Vater war Football-Coach, die Mutter Schuldirektorin. Aber diese beiden waren zwei Menschen, die ihm ganz früh Disziplin eingebläut haben. Favre wuchs in einem Haushalt auf, in dem Leistung alles war und Fehler nicht passieren durften. Das hat ihn geprägt, vor allem sportlich. Favre war vielleicht nicht der Schnellste, aber er verfügte schon in der Jugend über ein fantastisches Auge und über einen noch fantastischeren Arm und vor allem eine fast fanatische Angst zu verlieren. Und das zusammen machte ihn zu einem so herausragenden Footballspieler.
Er konnte den Ball dank seiner Armkraft exakt zwischen die Linebacker spielen. Er glaubte immer daran, ihn irgendwie durchzubekommen.
Er schmiss Pässe, die, auch wenn sie unmöglich schienen, fast nie ihr Ziel verfehlten. Und das machte ihn zum Star. Erst am College, dann in der NFL, gedraftet von den Atlanta Falcons, groß rausgekommen bei den Green Bay Packers und am Ende noch in New York und Minnesota gespielt. In Green Bay, da wurde er aber zur Quarterback-Legende. Als Spielmacher mit Dreck im Gesicht und Schweiß auf dem Trikot, der sogar spielte, wenn er eigentlich verletzt war.
He was the kind of football player that everyone.
Er war ein Footballstar nach dem Geschmack der Amerikaner. Er war bereit, alles zu geben.
Blood and guts, and I will do anything it takes.
Das sagt Peter King, der Favre lange als Journalist für Sports Illustrated begleitet hat, bei Untold, The Fall of Favre bei Netflix. Und Favre hatte eben genau das, was für viele Amerikaner einen Helden ausmacht. Er war authentisch, hart, patriotisch und eben auch weiß. Er war, wie die meisten seiner Fans, kein glatter Medienprofi und Posterboy wie zum Beispiel Tom Brady und auch kein spielender Intellektueller, sondern einer, der Jeansjacke statt Maßanzug trug, gerne angeln ging, der Bier statt Shampoos trank. Er wirkte eben einfach authentisch. Das erklärt hier in der Netflix-Doku auch der Journalist Peter King von Sports Illustrated.
Er hatte diese Präsenz. Du wolltest in seiner Nähe sein. Der charismatischste Spieler, den ich in den letzten 50 Jahren begleitet habe.
Und genau deshalb liebten ihn so viele. Damit verkörperte er nämlich einen Teil Amerikas, der sich vergessen fühlte, aber über Football wieder Bedeutung bekam. Favre gewann den Super Bowl, wurde dreimal in Folge NFL-MVP und erstellte einmalige Rekorde auf. Zwischen dem 20. September 1992 und dem 20. Januar 2008 stand er als Starting Quarterback in allen Spielen der Green Bay Packers auf dem Feld. Dass das zum Teil nur unter Verwendung von Schmerzmitteln möglich war, geschenkt, die Schmerzmittelabhängigkeit, die Favre auch selber einräumte, spielt hier in diesem Fall keine Rolle. Es spielte aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung seiner Person keine Rolle. Das wurde hingenommen von seinen Fans und trug eher noch zu seinem Image als harter Kerl bei. Denn selbst wenn er verletzt war, er sorgte ja für Rekorde, warf die meisten Touchdown-Pässe, die meisten Passing-Yards und vieles, vieles mehr. Und alles in der für ihn typischen Art. Immer volles Risiko, immer alles oder nichts. Dieses Image verkörperte er und das machte ihn auch zum Mythos und eben auch zu einer Projektionsfläche für die Amerikaner, die solche Geschichten einfach lieben. Die Geschichte vom Jungen aus der Kleinstadt, der es geschafft hat, vom Self-Made-Man mit Familienmoral und Bibel. Favre wurde so ein vielgebuchtes Werbegesicht für Jeans, für Rasierer, für Sportwettenanbieter und vieles mehr. Und damit wurde er irgendwann auch unantastbar, erklärt hier in der Netflix-Doku der Journalist Dylan Tomlinson.
When you're a superstar on the level
ein Superstar
was,
auf dem Level von Brett kommt mit ziemlich viel davon.
Weil er Green Bay wieder auf die Football-Landkarte gebracht hatte, weil er erfolgreich war, weil er perfekt schien, aber auch, weil niemand genauer hinschauen wollte, weil niemand wirklich sehen wollte, dass er genau das perfekt, nämlich in Wahrheit natürlich überhaupt nicht war. Ganz im Gegenteil sogar. Und das zeigte sich 2020, als seine Beteiligung im größten Fall von Sozialbetrug in der Geschichte von Mississippi aufflog, bei dem insgesamt mindestens 77 Millionen US-Dollar zweckentfremdet wurden. Organisiert und gedeckt von Politik und Behörden zugunsten unter anderem von Brett Favre, der gut 10% der Gesamtsumme erhalten haben soll.
New developments in the controversy involving Brett Favre.
Favre has been linked to that scandal before.
Losgegangen war dieser Skandal 2017, als einige Jahre nach dem Ende seiner sportlichen Karriere Bretts Tochter Raleigh an der University of Southern Mississippi studierte, dort im Volleyballteam spielte und die Uni, übrigens ja auch Bretts Alma Mater, eine neue Volleyballhalle brauchte. Brett wollte helfen, die Spielstätte zu errichten, aber nicht ausschließlich mit seinem eigenen Geld. Klar, er spendete auch selbst was, angeblich $650,000, aber das war ja nur ein kleiner Teil des benötigten Kapitals. Favre wollte aber bei der Suche nach dem Rest der Finanzierung auch behilflich sein, mit seinem Namen und seinen Kontakten. Und davon hatte er ja als Ex-Football-Megastar natürlich eine ganze Menge, vor allem eben auch zu einflussreichen anderen Ex-Absolventen der Uni, die hier bei NBC genannt wurden.
Der ehemalige Gouverneur von Mississippi, Phil Bryant, er leitete den Bundesstaat Mississippi, als all das passierte. John Davis, der frühere Direktor der Sozialbehörde des Bundesstaats. Und Nancy New, sie leitete eine gemeinnützige Organisation in Mississippi, die mit eben dieser Sozialbehörde zusammenarbeitete.
Einflussreiche Menschen mit Zugang zu viel Geld. Und vor allem Nancy New hatte direkten Zugang zu Bundesmitteln, zu Geldern, die eigentlich den Ärmsten der Armen in Mississippi zugutekommen sollten. Mississippi, das müssen wir an dieser Stelle erklären, das ist der ärmste Bundesstaat der USA. Das Durchschnittseinkommen ist extrem niedrig, die Arbeitslosenzahlen extrem hoch. Fast 20% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Bei afroamerikanischen Familien ist die Quote doppelt so hoch. Und die Lage ist nicht nur in den ländlichen Gebieten besonders schlimm, sondern sogar in der Hauptstadt Jackson. Bei NBC heißt es dazu:
Keep in mind, this is the same state.
Der Staat, in dessen Hauptstadt es monatelang kein sauberes Trinkwasser gab.
Und in dieser für die Betroffenen trostlosen Situation soll eigentlich ein staatliches Förderprogramm wenigstens ein bisschen Hoffnung schenken. Also zumindest in der Theorie, das TANF-Programm. TANF, das steht für Temporary Assistance for Needy Families. Das ist ein bundesweites Sozialprogramm in den USA, das kurzfristig in Armut lebende Familien mit Kindern unterstützen soll. Das Geld stammt vom Bund, doch die einzelnen Bundesstaaten können entscheiden, wofür sie es verwenden, wie es verteilt wird. In der Regel ist es dafür gedacht, bedürftige Familien mit dem Nötigsten auszustatten, also mit Windeln, Lebensmitteln, Medikamenten, Schulmaterialien zum Beispiel. Aber wie gesagt, in der Theorie, denn die Mühlen der Bürokratie mahlen natürlich auch dort mühsam. Zwischen Antragstellung und tatsächlicher Bewilligung liegen oft Monate. Und die Regeln sind extrem streng. Wer den Antrag gestellt hat, aber plötzlich doch einmal $50 zu viel Einkommen aufweist, verliert sofort den Anspruch auf Hilfe. Zahlen belegen, dass am Ende weniger als 1% der Bedürftigen tatsächlich TANF-Unterstützung überhaupt bekommen. Und das liegt auch daran, weil ausgerechnet in Mississippi das Geld eben oft nicht dorthin fließt, wo es am dringendsten gebraucht wird, sondern dorthin, wo es denen, die es verteilen, am nützlichsten erscheint. Wie eben auch im Fall Favre, wo plötzlich 5 Millionen US-Dollar in die Volleyballhalle flossen, für die Brett Favre die Werbetrommel gerührt hatte. Am 20. April 2017 schickte Favre an Gouverneur Phil Bryant folgende Textnachricht.
Diana und ich bauen eine Volleyballhalle auf dem Campus und ich brauche irgendwie deinen Einfluss, um Spenden und oder Sponsorengelder zu bekommen.
Favre schrieb Dutzende solcher Nachrichten, auch an John Davis, den Direktor des MDHS, des Mississippi Department of Human Services. Und an Nancy New, die Chefin des Mississippi Community Education Center, einer gemeinnützigen Organisation, die Zugang zu TANF-Millionen hatte. Favre schrieb, bat und drängte und kriegte am Ende, was er wollte. Nancy New versprach ihm nämlich finanzielle Hilfe und ließ intern prüfen, wie man die Fördermittel umwidmen konnte, damit das möglich war. Denn TANF-Gelder, die dürfen eigentlich nicht für Bauprojekte verwendet werden. TANF-Gelder für eine Volleyballhalle zu verwenden, war also eigentlich illegal. Aber New hatte natürlich eine gute Idee, wie es trotzdem gehen konnte. Und es gibt E-Mails, in denen sie vorschlug, das Gebäude einfach Wellnesszentrum zu nennen, indem man dann irgendwie auch nicht näher spezifizierte Programme für die Community anbieten könnte. Und Favre, der fand's gut, aber er wusste auch, so ganz sauber war die Sache nicht. Das belegen weitere Textnachrichten.
Wenn wir geheim halten, woher das Geld stammt und wie viel es ist, dann denke ich, dass das funktionieren wird.
Das schrieb Favre zum Beispiel am 31. Juli 2017. Natürlich war er um seinen guten Ruf besorgt.
Wenn ich das Geld bekomme, kann das jemals öffentlich werden?
Und deshalb bat er mehrfach.
Können wir das vertraulich halten?
Natürlich konnte New das, war ja auch in ihrem eigenen Interesse. Und so floss das Geld am Ende mehr als 5 Millionen Dollar aus einem Sozialfonds an die Stiftung der Universität und damit in ein Bauprojekt, das laut Gesetz gar nicht damit hätte finanziert werden dürfen. Und Favre bekam auch persönlich noch Geld aus diesem Topf. 1,1 Millionen Dollar zusätzlich für Reden, die er angeblich halten sollte, aber nie gehalten hat. Offiziell ging es da um Motivationsvorträge, Public Service Ansagen und Auftritte zur Unterstützung von Sozialprogrammen. Aber wie gesagt, in Wirklichkeit hat Favre keine einzige dieser Reden wirklich gehalten. Es gibt keine Mitschnitte, keine Nachweise, nicht ein einziges echtes Event, an dem er teilgenommen hatte. Aber es gibt Zahlungseingänge an Favre. Und das ist alles kein Zufall, denn diese Zahlung war sowieso nie für Arbeit gedacht, sondern war part of the deal, von dem alle Beteiligten am Ende profitierten. Die University of Southern Mississippi, die plötzlich Millionen bekam, ohne langes Antragsverfahren. Nancy New, die über Favre als sozial engagierten Promi Zugang zu neuen Förderquellen bekam und, wie wir gleich noch erfahren werden, sogar Anteile an einem Biotech-Unternehmen. Für John Davis, der als Unterstützer von Sporthelden glänzen konnte und ebenfalls Gratifikationen erhielt. Und Phil Bryant, der politische Pluspunkte sammeln konnte, weil er als Förderer von Eliteprojekten auftrat, ohne selbst schmutzige Hände zu bekommen. Für sie war Favre das perfekte Aushängeschild und er brachte ja schließlich das Projekt ins Rollen, nutzte seine Kontakte, schrieb Dutzende Nachrichten an Entscheidungsträger und er verlieh dem Ganzen Glanz, Prominenz, Öffentlichkeit und genau das ist in diesem System sein Wert gewesen. Er bekam dafür, so sehen es die Ermittler, nicht nur Dank, sondern eben bares Geld. Und auch hier fragte Favre übrigens auch nochmal nach.
Wenn ihr mir das zahlt, kann die Presse jemals rausfinden, woher das kommt?
Die Antwort war wie immer beruhigend, na klar, alles bleibt vertraulich. Später, als der Skandal dann aber aufflog, zahlte Favre das Geld zurück, aber nur den erhaltenen Betrag, nicht die von ihm kassierten Zinsen. Auf den sitzt er bis heute und ein wirkliches Schuldeingeständnis hat er auch bis heute nicht abgegeben. Favre selbst war jedoch nur ein kleiner Teil dieses Skandals, der ja bis in die ganz oberen Etagen von Verwaltung und Politik des Bundesstaates Mississippi reicht.
They're all caught up in an alleged welfare fraud.
Sie alle sind in ein Sozialhilfebetrugssystem verwickelt, das laut dem Rechnungsprüfer mehr als 70 Millionen Dollar veruntreute, die eigentlich für die Ärmsten vorgesehen waren. Stattdessen wurde das Geld für nicht soziale Zwecke ausgegeben, an einen pensionierten Profi-Wrestler, für eine Pferdefarm und ja, auch an Brett Favre.
And yes, to Brett Favre.
Und er bekam eben auch Millionen für die Volleyballhalle. Ohne Antrag, weil er gut vernetzt war, weil er berühmt war und sehr wahrscheinlich auch, weil er weiß war. Und weil das alles so gut geklappt hatte im Fall der Volleyballhalle, machte Favre einfach weiter.
Brett Favre hörte nicht auf, nachdem er das Geld für das Volleyballstadion bekommen hatte. Er versuchte dann, weitere 1,5 Millionen Dollar aus Sozialhilfemitteln zu sichern, um eine überdachte Footballhalle an der Uni bauen zu lassen.
Deion Sanders und sein Sohn, ein Quarterback mit NFL-Potenzial, hatten sich zum sogenannten Recruiting-Besuch angekündigt und Favre wusste genau, was er ihnen zeigen wollte. Laut Mississippi Today schrieb er dem Gouverneur:
Deons Sohn kommt Freitag zu Besuch. Ich würde ihm gern sagen, dass wir mit dem Bau der Halle bald anfangen. Aber das wird nichts, wenn du und Nancy uns nicht helft.
Wenige Tage später folgte dann das Update.
Wie erwartet hat er gefragt, wo die Indoor-Halle ist. Ich habe gesagt, wir haben keine, aber planen eine. Aber das wird ohne eure Hilfe nicht passieren.
Favre nutzte also den Namen Deion Sanders und die Strahlkraft seines hochtalentierten Sohnes, der ja vielleicht möglicherweise für die Uni spielen wollte, als politisches Druckmittel, um ein weiteres Millionenprojekt der Uni mit staatlichem Geld durchzusetzen. Nicht für Bedürftige, sondern für Prestige, für Einfluss und letztlich damit auch irgendwo für sich selbst. Aber auch hier endete dieser Welfare-Skandal immer noch nicht, denn Brett Favre hatte noch ein weiteres Projekt, eines, bei dem er nicht nur symbolisch als Förderer, sondern direkt finanziell noch investiert war. Ein Start-up namens Prevacus, ein Biotech-Unternehmen, das ein Medikament zur Behandlung von Gehirnerschütterung entwickeln wollte. Favre war bei dem nicht nur Investor, sondern er war auch Hauptaktionär, Promi-Gesicht und Strippenzieher in Personalunion. Er selbst hatte 850.000 Dollar seines eigenen Geldes investiert und setzte alles daran, für dieses Projekt noch mehr Gelder zu akquirieren, staatliche Gelder. Und deshalb schrieb er dem Gouverneur einfach normal.
Ich glaube 100% an diese Firma, aber sie braucht jetzt Finanzierung, und zwar dringend.
Und die alten Seilschaften aus dem Volleyballhallen-Skandal arbeiteten dann auch hier wieder Hand in Hand. Favre konnte schnell Prevacus-Gründer Jake Van Landingham und Geldgeberin Nancy New zusammenbringen. Und wie zuvor bei der Halle schlug Favre auch hier ein paar Gegenleistungen vor.
Biete Nancy einfach ein paar Anteile an. Sie hat mir 5 Millionen Dollar für die Volleyballhalle verschafft. Vielleicht kann sie auch euch helfen.
Van Landingham schrieb New daraufhin direkt und bot ihr ganz offen Aktienanteile der Firma Prevacus an.
Wären 50.000 Anteile fürs Erste in Ordnung?
Na klar, New sagte zu und Favre schlug später sogar vor, man könne ja auch John Davis, dem damaligen Sozialbehördenchef, zum Dank für seine Hilfe vielleicht auch nochmal einen neuen Pick-up schenken.
Wenn das alles klappt, sollten wir ihm eine Überraschung machen. Vielleicht einen Ford Raptor.
Eine Hand wusch wieder, die andere und auch das Weiße Haus soll in diesem Fall involviert gewesen sein. Gemeinsam mit Bryant und Van Landingham plante Favre nämlich ein Treffen mit seinem Kumpel Donald Trump im Oval Office. Für einen klingt komisch, nannte sich aber so Brain Health Summit, bei dem Prevacus als Lösung für Sportverletzungen präsentiert werden sollte. Ob dieses Treffen wirklich letztlich zustande gekommen ist, ist allerdings unklar. Es gibt zumindest keinen hieb- und stichfesten Beleg dafür, dass Trump tatsächlich in diese Geschichte involviert war. Aber ob es jetzt wirklich bis zum Präsidenten reichte oder nicht, allein, dass darüber spekuliert wurde und wer zeigt, wie groß dieses Netzwerk hinter dem Sozialbetrug insgesamt tatsächlich schon geworden war und wie tief Politik, Prominenz und Profit inzwischen miteinander verflochten waren und sicherlich auch immer noch sind. Ein Ex-Footballstar, der sein Gewicht einsetzte, um über drei Ecken an Millionen aus einem Hilfsfonds zu kommen, für Medikamente, die nie zugelassen wurden. Und wer all das hört, der fragt sich unweigerlich, wie kann jemand wie Brett Favre so etwas tun und damit auch noch durchkommen? Die Antwort ist einfach, weil es ein System gibt, das solche Männer eben schützt. Männer mit Einfluss, mit Strahlkraft, mit politischen Freunden, mit goldenen Karrieren in der Rückschau und wahrscheinlich auch der richtigen Hautfarbe in der Gegenwart. Und damit ist Brett Favre ja nun wirklich nicht allein. Das erleben wir ja aktuell in den USA gerade wieder. Präsident Donald Trump, mit dem Favre Kontakt pflegt, ist mehrfach wegen sexueller Übergriffe selbst verklagt worden und wurde 2023 zivilrechtlich sogar wegen sexueller Nötigung verurteilt. Präsident ist aber trotzdem geworden. Aber genau dieses Muster, Ruhm vor Rechenschaft, zeigt sich auch in einem weiteren Fall, in dem Brett Favre eine zentrale Rolle spielt. Einem, bei dem es nicht um Geld geht, sondern um Grenzüberschreitung, Einschüchterung und Demütigung und um eine Frau, die bis heute unter den Folgen leidet. Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ein Fall aus dem Jahr 2008, als Favre noch aktiv spielte, seine Karriere bei den Green Bay Packers eigentlich beendet hatte, aber nach 16 Jahren Wisconsin dann doch nochmal eine neue Herausforderung suchte. In New York, bei den Jets, seinem Rücktritt sozusagen untreu wurde und allen Berichten zufolge nicht nur dem. Berichte über zahlreiche außereheliche Affären, die gibt es schon aus seiner Zeit in Green Bay. Sogar als seine Frau Diane gegen den Krebs kämpfte, soll er sie betrogen haben. Doch in New York kam noch etwas dazu. Sexuelle Belästigung. Die Leidtragende, Jen Sturger. Sie arbeitete damals als Game Day Host für die Jets. Sie moderierte für den teameigenen Kanal, war dafür im Stadion unterwegs, führte Interviews mit Fans und Verantwortlichen. Aber nie mit Brett. Nie haben sie eine persönliche, direkte Interaktion gehabt, kannten sich allenfalls nur aus der Ferne, vom Sehen. Aber das reichte. Denn Jen war hübsch, ähnelte vom Typ her sogar Bretts Ehefrau Diana und fiel ihm allein dadurch natürlich auf. Und er, tja, er war eben dafür bekannt, kein Kostverächter zu sein und es mit der ehelichen Treue, sagen wir mal so, sowieso nicht so ganz genau genommen zu haben. Also er hat nicht nur das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, in seinem Leben missachtet, sondern wohl auch das 6., du sollst nicht Ehe brechen. Das bestätigt in der Netflix-Doku auch der Journalist Dylan Tomlinson aus der Zeit bei Green Bay.
Mein Chefredakteur wollte, dass ich etwas über den Familienmann Brett Favre schreibe. Und ich sagte nur, ich schreibe nichts Fiktionales.
Und nun versuchte es Favre auch in New York bei Jen Sturger. Er besorgte sich über Dritte ihre Nummer und begann ihr Nachrichten zu schicken. Zuerst beiläufig, doch dann wurden aus den Textnachrichten zunehmend deutlichere Voicemails.
Wäre schön, wenn du noch vorbeikommst. Bin gerade mit Training fertig.
Und das alles nicht nur einmal, sondern regelmäßig, obwohl Jen auf keine seiner Nachrichten reagierte.
Wäre klasse, wenn du es schaffst.
Jen fühlte sich davon alles andere als geehrt. Sie wusste, dass er verheiratet war und fand seine Avancen abstoßend und auch einschüchternd, weil sie ja auch nie wirklich zusammen interagiert hatten. Bei ABC unterstreicht sie das auch nochmal.
I don't know him. I've never met him.
Ich kenne ihn gar nicht. Wir haben uns nie getroffen, wurden einander nie vorgestellt. Wir sind nach Spielen im Tunnel aneinander vorbeigegangen. Mehr nicht.
That's it. I've never met the man.
Aber dann wurde es trotzdem sehr explizit. Sprachnachrichten mit Stöhngeräuschen. Und vor allem als negativer Höhepunkt ein Penisfoto. Trotzdem meldete Sturger den Fall zunächst nicht, ignorierte die Geschichte. Zu groß war ihre Angst vor der öffentlichen Reaktion, denn sie wusste, die Machtverhältnisse, die waren ziemlich einseitig. Er war der große Star, der Football-Gott und sie war nur eine kleine, austauschbare Moderatorin. Wer hätte ihr geglaubt? Das erzählt sie später bei ABC.
In der Öffentlichkeit gibt es diese Vorstellung von dir. Ach, die ist doch nur eine Geldjägerin, eine Ehezerstörerin. Aber ich bin nichts davon. Ich habe diesen Mann nie getroffen.
Sie beschloss also, das alles auf sich beruhen zu lassen und wechselte den Job, weg von New York. Doch dann wurde der Fall 2010 doch öffentlich, durch eine unfreiwillige Enthüllung auf dem Portal Deadspin, weder von Jen autorisiert noch angestoßen. Und dann stürzten sich natürlich die Medien auf die Geschichte. Aber nicht, um Sturger zu schützen, sondern, wie sie schon befürchtet hatte, um sie zu schlachten. Sturger wurde sexualisiert, verspottet, diskreditiert, lächerlich gemacht, in Kommentaren sogar mitverantwortlich gemacht für die Geschichte. Manche unterstellten ihr Erpressung, ohne einen Beweis zu haben. Man fragte nur noch, warum hat sie nicht gleich was gesagt, als er sie antextete? Hatte sie nicht auch mal Bikini-Fotos für Playboy und Maxim gemacht? Wollte sie es nicht doch irgendwie? Und darüber rückte dann die Frage nach dem, was Favre gemacht hatte, völlig in den Hintergrund. Ja, die NFL ermittelte dann gegen Favre, aber nicht wegen des Inhalts der Nachricht, nicht wegen der sexuellen Belästigung, sondern weil Favre bei der Aufarbeitung der Vorwürfe nicht ausreichend mit der Liga kooperiert hat. Dafür bekam er am Ende eine Geldstrafe von $50.000 aufgebrummt. Danach war die Geschichte für die Liga erledigt. Aber nicht für Sturger, denn die verlor ihren Job und ihre berufliche Perspektive durch den publik gewordenen Fall. Da war ihre Reputation als Moderatorin, als Sportjournalistin zunächst mal stark beschädigt. Sie erzählt später in Interviews, dass sie bis heute fast jeden Tag auf diesen Skandal noch angesprochen wird. Sturger wurde dann also ein zweites Mal zum Opfer. Tja, und der Täter? Der wurde trotz aller Vorwürfe 2016 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Dieser Fall hätte ein Wendepunkt sein können, auch für die NFL. Ein Moment, in dem die Liga mal zeigt, dass Fehlverhalten auch für Superstars Konsequenzen haben kann. Aber stattdessen gab es eine $50.000 Strafe, keine Sperre. Also eine auf die Finger, aber keine Aufarbeitung. Und die Strafe ja auch nicht wegen Belästigung, sondern weil Favre bei den Ermittlungen nicht richtig mitgemacht hatte. Das war's dann. Und genau das ist ja das Problem. Nicht das Verhalten von Favre, auch das, aber nicht nur, sondern vor allem die Tatsache, dass dieses Verhalten niemanden wirklich interessiert hat. Weder die Liga, die ihn aus der Schusslinie nahm, noch die Öffentlichkeit, die lieber an der Heldenlegende festhielt, als sich mal mit der Realität auseinanderzusetzen. Und das ist kein Einzelfall. Die NFL hat aus Wegschauen mittlerweile ein System gemacht, zum Beispiel ja auch bei Fällen von häuslicher Gewalt, bei Spielern, die ihre Partnerinnen schlagen zum Beispiel. Die werden oft nicht härter bestraft als zum Beispiel bei einem Dopingvergehen. Und solange kein Strafbefehl vorliegt, passiert sowieso nichts. Dann geht's weiter, business as usual. Diese sogenannten Personal Conduct Policies der NFL dienen vor allem einem Ziel: die Marke NFL zu schützen, nicht die Betroffenen und vor allem auch nicht die Wahrheit. Der Fall Jen Sturger ist deshalb kein Ausrutscher, sondern eigentlich ein Musterbeispiel für eine Kultur, in der Macht wichtiger ist als Moral und in der Systeme nicht versagen, sondern genauso gebaut sind, um Täter eben zu schützen und Opfer letztlich allein zu lassen. Brett Favre. Sozialbetrug in Millionenhöhe, sexuelle Belästigung mit Folgen, nur eben nicht für ihn. Das sind zwei getrennte Fälle, doch beide Ausdruck desselben Problems, nämlich Unantastbarkeit durch Ruhm. Ein Mann, der zu früh, zu viel bewundert wurde und zu spät, beziehungsweise wie Favre nie gelernt hat, dass Grenzen eben auch für ihn gelten. Ein Mann, der Menschen in Not betrogen hat und eine Frau demütigte, weil er glaubte, sich alles nehmen zu dürfen, wie es ihm beliebt. Er hätte so viel bewirken können mit seinem Namen, doch den nutzte er nur, um ein Netzwerk zu stützen, das Menschen betrog, die ums Überleben kämpften. Und weil er nicht nur Quarterback war, sondern Projektionsfläche für ganz Amerika, ließ man ihn gewähren. Fans, Medien, Politik, die Liga, alle wollten ihn lieber feiern als hinterfragen. Aber wer Helden will, der bekommt manchmal eben auch Täter. Ja, und wo stehen wir heute? Im Sommer 2025 in diesem Fall? Also der Wohlfahrtsskandal, der ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Favre steht weiter im Zentrum einer Zivilklage, erweist aber jede Schuld von sich. Strafrechtlich hat Bestand, dass es kein Urteil gibt. Genau übrigens wie im Fall Sturger. Und vermutlich wird es auch in diesem Wohlfahrtsskandal nie ein Urteil geben. Favre pflegt schließlich auch ein gutes Verhältnis zu Präsident Trump. Favre hat sich mittlerweile auch weitgehend zurückgezogen. Ende 2023 machte er öffentlich, dass er an Parkinson leidet. Vielleicht eine Spätfolge seiner Football-Karriere, einer Karriere, in der er oft eben auch dann spielte, wenn er verletzt war, weil ihn anfangs niemand aufhielt und weil ihn später niemand mehr aufhalten konnte, weil er irgendwann glaubte, alles tun zu können, was er wollte. Erst auf dem Feld. Und dann ja auch im Leben.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.